können, die sich schon für Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis interessieren. Menschen, die, sagen wir, zunächst einmal nur am Essen, Schlafen und einem guten sexuellen Abenteuer interessiert sind, werden höchstwahrscheinlich nicht das Verständnis aufbringen, in die tieferen Bereiche des Krishna-Bewusstseins einzudringen. Aber Leute, die von vornherein wissen, dass es eine, dass sie eine ewige Seele sind und sie sich verwirklichen wollen durch Yoga, haben viel eher Chancen dazu. Ich stelle fest, dass viele Menschen, die zu unserem Tempel kommen, meistens auf Ebenen sind, die so dem unteren Chakra zugeordnet sind. Selbsterhaltung ist ein sehr wichtiges Thema auf einer höheren Ebene. Dem Svadhisthana Chakra ist Sexualität das Wichtigste. Auf einer noch höheren Ebene ist das Allerwichtigste, sagen wir mal, ein soziales Gefüge zu bilden, wo jeder sich und seine Interessen wahrnehmen kann. Und auf einer noch höheren Ebene geht es dann um Mitgefühl und schließlich um solche Bereiche wie, ihr könntet sagen, Selbstverwirklichung, die ewige Seele. So die viele Menschen sind einfach in ihrer Entwicklung noch auf diesen Chakras, die vor den höheren Chakras kommen, stehen geblieben und haben deswegen, sagen wir mal, wenn sie auch zum Krishna-Bewusstsein kommen oder dem Sonntagsfest kommen, nur das Interesse, ja, ein gutes Essen zu essen. Hare Krishna, Selbsterhaltung. Spirituelle Themen sind nicht so interessant für diese Menschen. Und deswegen werden sie höchstwahrscheinlich nicht so tief eingehen können ins Krishna-Bewusstsein. Gut, heute möchte ich, also diejenigen, die hier zum Sonntagsfest kommen, das weiß ich, oder nehme ich mal jetzt schmeichelhaft an, sind bestimmt alles Menschen, die für die höheren Bereiche ihres Lebens aufgeschlossen sind. Und deswegen möchte ich euch heute etwas geben, eine Art Grundlage für die spirituelle Praxis, die aus den Heiligen Schriften kommt. Ich glaube, dass das sehr interessant ist und sehr viel sagen. Nun muss ich, bevor ich anfange, noch sehe, ob ich mich... is there someone who could translate? Who? Ach so, da ist sogar eine Übersetzerin. Damodar Priya, oh sorry, ich habe dich nicht gesehen, weil du hinter den breiten Schultern deines Vordermanns verschwindest. Oh, gut, gut. So wäre also eine, das muss ich in englischer Sprache sagen, those of you who require an English translation, they, from English, no, from German into English, there is one in the back. Yes. Gut. Srila Bhaktivinoda Thakur zitiert in dem Bhajan Rahasya ein Text aus dem Srimad Bhagavatam und sagt, dieser Text bildet die Grundlage für die spirituelle Praxis. Und ich will ihn euch ganz kurz in Sanskrit vorsingen. Keine Angst, ich übersetze ihn dann in Deutsch und ich glaube, dass ich sehr verständlich sprechen würde. Also wenn ihr noch nicht gleich reinkommt, hört einfach zu. Ihr werdet das schon leicht verstehen können. Tate nukampam susumikshamana punyana evatmakritam vipakam Hritvak vapubir vidadas namaste sajivita mukti padesadaya bhag. In deutscher Sprache bedeutet das, diejenigen, die durch ihr Leben hindurchgehen und wissen, dass sie das, was sie erleben, als Ergebnis ihres vorangegangenen Karmas bekommen, können friedlich werden und sich mit Geist, Worten und Körper auf den Weg des Krishna-Bewusstseins begeben. Und ich will das jetzt mal in Und sie werden geeignete Kandidaten, um letztendlich auch die Befreiung von dem Geburtenkreislauf, von Samsara zu erlangen. Ich möchte das ganz gerne jetzt übersetzen in eine etwas klarere Sprache. Was das bedeutet ist, dass man erfährt, wenn einem etwas Gutes geschieht oder auch etwas weniger Angenehmes geschieht, dass man weiß, ich selber habe das herbeigeführt und bin somit die Ursache für das, was ich erlebe. Es ist klar, dies ist das Verständnis von Karma. Das Karma-Verständnis sagt, dass alles, was mir geschieht in diesem Leben, nicht etwa zufällig ist, sondern von mir selber herbeigeführt. Wenn ich also etwas erlebe, was beispielsweise unangenehm ist, bei den angenehmen Dingen versteht es sich von selber, das fällt uns leicht, damit habe ich viel zu tun. Ich bin ja so hochqualifiziert, deswegen habe ich etwas Angenehmes bekommen. Aber wenn wir etwas Unangenehmes erfahren, dann können wir verstehen, ich selber habe etwas getan, was dazu geführt hat, dass dieses, was mir jetzt widerfährt, in meinem Leben mir zustößt. Es ist gerecht, es ist nicht zufällig. Stellt euch mal vor, man würde beim Nordic Walking, das ist jetzt eine neue Sportart, würde sich einer mit einem Stab aus Versehen auf den Kopf hauen. Wenn er dann den Stab anklagt und sagt, du blöder Stab, ich zerbreche dich am nächsten Baum, dann ist er nicht so, das ist eine unreife Reaktion, sagen wir mal so. Er muss verstehen, er selber hat den Stab in seine Richtung gezogen und sich da deswegen mit dem Stab leicht verletzt. So, alles, was wir im Leben erfahren, da nützt es nichts zu sagen, ach, der und der ist schuld, der Stab ist schuld. Die Umstände sind schuld. Nein, im spirituellen Leben verstehen wir, diese Dinge, die mir widerfahren, geschehen mir aufgrund meines eigenen Karmas, das heißt meines Tuns, und sind deswegen Reaktionen. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Es gibt hierzu das bringt eine bestimmte Schlussfolgerung für einen spirituellen Menschen mit sich. Ein spiritueller Mensch weiß, in diesem Leben werden die guten und auch die schlechten Auswirkungen auf mein Karma von ganz alleine eintreffen in meinem Leben. Ich brauche mich deswegen nicht um materielle Tätigkeiten zu kümmern. Ich will etwas anderes machen. Ich möchte mich in spirituellen Tätigkeiten, in der Verehrung Gottes, in der Verehrung Krishnas beschäftigen. Ich werde in diesem Leben wahrscheinlich noch manchmal krank werden, manchmal ein bisschen leiden, manchmal ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, falsche Entscheidung treffen und mich danach fragen, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich werde mit anderen Worten in diesem Leben noch Karma erleben. Das wird auf mich zukommen. Gutes Karma und auch schlechtes Karma werden kommen. Aber ich will mich nicht weiter im Karma verstricken. Ich will jetzt mit dem anfangen, was ein reines spirituelles Leben ist. Es gibt so einen schönen Text hier aus dem Srimad Bhagavatam, wo das ausgedrückt wird. Dasya eva heto prayate toko vido na lapyate yat pramatam uparyada talapyate dukkavat anyata sukam kalena savatra gabhira dhammasa. Wirklich intelligente Menschen, die philosophische Neigung haben, sollten nur nach dem einen wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten bis hinunter zum niedrigsten Planeten nicht zu erlangen ist. Ja? Stellt euch mal vor, ihr könntet durch die verschiedenen Planetensysteme gehen. Da gibt es so viel interessante Dinge, die ihr bekommen könntet. Zum Beispiel auf den unteren Planeten, die jetzt unter der Erde liegen, leben Lebewesen, die einen ganz starken, berauschenden Trunk zu sich nehmen. Das ist, glaube ich, das, was der westliche Mensch, auch der esoterische Mensch, sehr gerne haben würde. Das ist solch ein Trunk, der dafür sorgt, dass deine Sinne so unglaublich powerful und stark sind und so viel Energie und Süße dir geben, dass du also bis ganz, ganz ins hohe Alltag da unglaublich genießen kann. Wenn ein normaler Mensch Sexualität betreibt, hat er nach einer Stunde oder ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, also wirklich seine Grenzen erreicht und ist erschöpft. Wenn man da unten auf den unteren Planetensystemen lebt, kann man für Tage diese Freuden genießen, ohne jemals erschöpft zu sein. Man ist so unglaublich vital, wie es nichts in dieser Welt hervorbringen kann. Ich weiß, dass viele Leute dieses Ziel haben. Hier gibt es das nicht so leicht zu erreichen, ne? Auf anderen Planeten gibt es. Aber wenn wir auf die höchsten Planetensysteme gehen, zum Beispiel nach Svargaloka, oder ich will mal nicht ganz so hoch gehen, zu etwas, also auf höhere Planetensysteme, dann kann man dort eine Geburt nehmen und ist mit der Geburt mit allen mystischen Fähigkeiten ausgerüstet. Man kann zum Beispiel, nur wenn man es will, von einem Ort verschwinden und an einem anderen Ort erscheinen. Man braucht also niemals mehr zu träumen, dass man irgendwo Ferien machen möchte und kein Geld hat, um sich den Fluch zu bezahlen. Man kann auch sich irgendetwas wünschen und nur dadurch, dass man sich das wünscht, bekommt man auf diesen höheren Planetensystemen alles, was man sich wünscht. Ob man eine schöne Praxis haben möchte, von der aus man aktiv wird, man kriegt es nur durch den Wunsch. Oder ob man, sagen wir mal, ein Fahrzeug möchte, man bekommt es nur durch den Wunsch. So, trotzdem wird hier gesagt, dass ein wirklich intelligenter Mensch sich nicht nach diesen materiellen Zielen orientiert, die man auf einer Reise von den niedrigsten Planeten oder bis hin zu den höchsten Planeten und allem, was dazwischen liegt, erreichen kann. Denn, hier wird jetzt die Logik gesagt, das aus Sinngenuss gewonnene Glück, also das, was ich mit diesen Sinnen wahrnehmen kann, erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst. Es kommt automatisch, ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Keiner von uns wünscht sich Erkältungen oder irgendwelche anderen Krankheiten, aber sie kommen ganz von alleine. Warum? Weil es unser Karma ist, dass sie kommen. Wir haben irgendetwas getan, und wir können von einem Doktor zum anderen laufen, um diesem Karma zu entgehen. Das Karma wird uns finden. Meistens genau zwischen zwei Doktoren oder sogar im Hospital. Viele Leute werden kränker, wenn sie Krankenhäuser aufsuchen, weil da das Karma auf sie wartet. Genauso wie automatisch durch das Karma herbeigeführt Krankheiten zu uns kommen, so kommen auch die sogenannten glücklichen Sachen auf uns zu. Das, was ich eben gesagt hatte, hat vor ungefähr 750 Jahren ein Freund zu einem anderen Freund gesagt. Du brauchst dich nicht bemühen für materielles Leben. Fang endlich mit deinem spirituellen Leben an. Alles liegt schon mehr oder weniger fest, was du an Glück und Leid kriegst. Da brauchst du nicht deine Zeit zu vergeuden, dich hier drum zu bemühen, sagte dieser Freund zu seinem anderen Freund. Der andere Freund sagte, ach Quatsch, Ich werde dir morgen zeigen, wie ich durch meine eigenen Bemühungen mein Leben beeinflussen will. Ich werde morgen den ganzen Tag fasten und nichts essen. Und das wird einfach, ich werde nichts essen, weil ich durch meinen eigenen Willen das herbeiführe. Der Freund sagte es, schlief eine Nacht aus und dann ging er am frühen Morgen los zu einem Fluss und hatte den festen Entschluss, an diesem Tag nichts zu essen. Er kletterte auf einen Baum herauf, ein Baum, wo es keine Äpfel gab und nichts, also kein Fruchtbaum, sondern einen ganz unfruchtbaren Baum, und saß da und sagte, ich werde nichts essen. Als es ungefähr mittags war, kam ein älteres Ehepaar, die trugen einen so ein Stoff, sagt man, Stoffballen, in dem sie Teigwaren gemacht hatten, ihre Mahlzeit gemacht hatten. Diese beiden nahmen ein Bad in dem Fluss und sie wollten nach dem Bad diese Mahlzeit zu sich nehmen und gemeinsam tafeln. Als sie aber aus dem Fluss herauskam, fühlten sie sich sehr müde und erschöpft vom Baden. Und so nahmen sie ihr Essenspaket, ich glaube, in Hunsrück würde man sagen, das Fresspaket, und banden es an einen Ast des Baumes fest, und auf dem jetzt unser junger Mann saß, der fasten wollte. Der junge Mann sagte, kein Problem, ich bin fest in meiner Entscheidung. Das Ehepaar legte sich dann unter dem Baum zur Ruhe nieder und schlief. Und da sie beide etwas alt waren, schliefen sie vor lange Zeit. Schließlich, als sie aufwachten, stellten sie fest, dass es total spät geworden war, rappelten sich auf und gingen nach Hause, ohne mit dem Esspaket etwas anzufangen. Das hing also noch weiterhin am Ast. Der Mann sagte, kein Problem, ich werde nicht essen. Obwohl es sehr intensiv nach Samosas roch. Vielleicht gibt es heute Samosas, sehr köstlich. Es wird selbst miesmutige Menschen auf Trab bringen können, diese Speise. Nun, als es so langsam dunkel wurde und der Mond aufging, kam eine Bande von Räubern durch den Wald. Diese Räuber waren schon lange verfolgt worden und wahnsinnig hungrig. Und sie kamen in die Nähe des Baumes und einer von ihnen, der über ein ungeheures gutes Geruchssinn verfügte, sagte, Samosas, irgendwo gibt's hier Samosas. Und er schaute sich um und sah dann im Mondschein dieses Esspaket von dem Baum herunterhängen, der am Ufer des Flusses war. Super, sagte er. Nach 3 Tagen Hungern und Fasten kriege ich jetzt endlich etwas zu essen. Und er wollte gerade dahin gehen und das Esspaket von den Zweigen nahm, als sein Kumpane zu ihm sagte, halt, denk doch mal scharf nach, du Idiot. Wir sind mitten im Wald. Da wird irgendjemand, wie soll da ein Esspaket hinkommen? Wenn du nur ein bisschen etwas von unserem Gewerbe verstanden hast, weißt du, dass irgend so ein Mensch, der entweder mit der Polizei zusammenarbeitet, dieses Fresspaket dahin gehängt hat, es ist total vergiftet. Wir werden das essen, wir werden schwach zu Boden sinken und dann werden wir abgeführt werden. Hier muss irgendwo einer sein, der dieses Paket aufgehängt hat und nur darauf wartet, dass wir so dumm sind, das zu essen. Der Mann, der also eben noch enthusiastisch war, das zu essen, sagte, du hast mein Leben gerettet, dankeschön. Alle Räuber fingen dann an, den Wald durchzusuchen. Und bald fanden sie unseren jungen Mann, der nicht ans Karma glaubte, auf dem Baum sitzen und sagten, hey du, was machst du denn um die Mitternachtszeit auf einem Baum, an den ein Esspaket gebunden ist? Der junge Mann sagte, ich faste. Da sagten die Räuber, was für eine glaubwürdige Erklärung. Holten ihn vom Baum runter, hieben ihm in den Bauch hinein und sagten, du isst jetzt vor unseren Augen das ganze Esspaket auf, bis auf den letzten Krümel. Du denkst wohl, wir sind so leicht zu übertölpern. Und dann nahmen sie ihn. Der eine hielt das Kissen, das Kinn auf und die anderen drückten ihm die Samosas, also die Teichwaren, die Kehle herunter, bis tief in den Magen, bis das ganze Esspaket im Inneren des Bauches gegenwärtig war. Und dann sagten sie, nun wirst du elendiglich verrecken an dem gleichen Tode, den du für uns vorgesehen hast, und entschwanden in den Wald. So, der junge Mann saß da, dachte, ich wollte heute eigentlich fasten, aber mir war es vorbestimmt, heute meinen ganzen Bauch mit Samosas zu füllen. Es gibt sowas wie Karma. Und er ging zu seinem Freund hin und sagte ihm, also ich muss dir was erzählen, ich bin inzwischen auch überzeugt, dass das Essen, Glück und Leid, Essen und kein Essen, Gewinn und Verlust durch unser Karma auf uns zukommt. Während ich euch diese Geschichte erzählt habe, ist mir natürlich klar, dass dies eine extreme Illustration dafür ist, wie alles vorbestimmt ist. Ich weiß, das ist ein bisschen intensiv. Aber der Punkt, um den es geht, dieser Punkt, um den es geht, ist durchaus relevant und sehr wichtig. Kein einzelner von uns, der hier sitzt, kann genau sagen, was er in den nächsten Stunden, Tagen, Monaten und Jahren erleben wird. Es gibt jedoch in diesem Kosmos ein Karma-Gesetz, was durchaus dafür sorgen wird, dass ganz bestimmte Dinge uns widerfahren werden. Diejenigen, die sich mit Astrologie beschäftigen, wissen, dass es im Grunde genommen drei Dinge gibt, die zwei grundsätzliche Dinge gibt, die geschehen werden. Etwas, was ganz sicher geschehen wird, also wo nicht dran zu rütteln ist, zum Beispiel die Stunde unseres Todes. Und etwas anderes, was höchstwahrscheinlich eintreten wird. Ich finde, das ist sehr wichtig, das hier zu sagen, weil viele Leute, die sich mit Astrologie beschäftigen, ein fatalistisches Verständnis mitbringen. Mit anderen Worten, sie nehmen an, dass alles, was so der Astrologe zu einem sagt, wahrscheinlich eintreffen wird. Aber dieses Verständnis ist kein richtiges Verständnis. Und ein Astrologe, der behauptet, euch genau sagen zu können, was in jeder Stunde oder Minute eures Lebens geschehen wird, ist meistens ein Halsabschneider, ein Mensch, der wirklich sein Handwerk nicht versteht und sich nicht auskennt. Es ist so, dass in den Sternen nicht nur drin steht, was ganz sicher fest also geschehen wird, sondern auch, wo eine Wahrscheinlichkeitsrate da ist, dass es höchstwahrscheinlich eintreten wird. Aber es braucht auch nicht einzutreten. So, lasst uns zurückkommen zum eigentlichen Punkt. Für Spürtel, so wie du verstehst, dass das, was in deinem Leben kommt, nicht zufällig kommt und nicht, dass es nicht ungerecht ist, dass es jetzt für dich auf dich zukommt, wirst du sehr, sehr ruhig. Du wirst sehr ausgewogen und ausgeglichen und hörst auf, dich aufzuregen und zu ärgern über das, was dir widerfährt. Du hörst auch auf, dir diese Frage zu stellen, die so oft uns zu schaffen macht, wenn wir etwas erleben, was wir nicht so geplant haben. Nämlich die Frage, warum und wieso und warum immer ich? Es gibt kein, zum Beispiel nicht ein zu frühes Absterben. Ich habe vor 10 Tagen Seelsorge oder so jemanden spirituell beraten müssen. Diese Frau hatte sich ganz lange ein Kind gewünscht. Und aus irgendeinem Grunde passierte das nicht auf dem normalen biologischen Wege. Und so hatte sie dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, künstliche Befruchtung. Da wird der Samen des Mannes, von dem man ein Kind sich wünscht, genommen und dann auf künstlichen Wege in die Gebärmutter eingeführt. Falsch. Und da wird eine Eizelle genommen von der Mutter, die also kein Kind kriegt. Und dann werden die da bei romantischer Musik im Reagenzglas zusammengebracht, die Eizelle und die Samenzelle des Mannes. Und ein bisschen geschüttelt und dann, also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das jetzt nur so vor. Und dann wird diese Kombination von Samen und Eizelle der Mutter in die Gebärmutter hineingegeben. Nicht? Und dann entwickelt sie dort in ihrer Gebärmutter ihr zukünftiges Kind. Ihr könnt euch leicht vorstellen, dass eine Frau, die so etwas macht, sich so sehnlich ein Kind herbei wünscht. Die wird das bestimmt viele Male versucht haben, auf dem natürlichen Wege ein Kind zu bekommen. Und nachdem alle Versuche gescheitert sind, wird sie dann so etwas, so eine künstliche Befruchtung in Betracht ziehen, nicht? Und naja, und diese Frau hatte das auch so gemacht und erwartete jetzt jeden Tag mit großer Freude und auch ein bisschen Angst den Tag ihrer Geburt. Und das Kind wurde geboren, eine Tochter, und war mit ihr 12 Stunden zusammen und nach 12 Stunden verstarb es an Meningitis, also so einer Gehirnhautentzündung. Diese Frau war sehr, sehr, sehr traurig und sie bat mich dann, ihr irgendwie eine Perspektive zu geben, die es ihr ermöglichte, mit diesem Leid umzugehen, was wirklich an ihr fraß und sie also ihr die Gesundheit wegnahm und so weiter und so fort. Und ich sagte ihr, ich weiß nicht, ob ich dir das Leid wegnehmen kann, aber ich möchte dir einen kleinen Punkt zu verstehen geben. Kein einziger von uns stirbt zu früh. Wir kommen, wir werden geboren und wir gehen auch wieder weg und sterben aufgrund eines Gesetzes, was keinen Irrtum zulässt. Und ich habe ihr dann eine ganz alte Geschichte erzählt von Chaitanya Mahaprabhu, der im 15. Jahrhundert erschien und das Chant der heiligen Namen verbreitete. Chaitanya Mahaprabhu pflegte es, abends zum Hause von Srivas Thakur, einem seiner Geweihten, zu gehen und die ganze Nacht hindurch das Hare Krishna Mantra zu singen und dabei in Ekstase zu tanzen. Nur einmal in einer solchen ekstatischen Tanz- und Kirtan-Nacht, wo die heiligen Namen Gottes erklangen, verstarb der jüngste Sohn von Srivas Thakur an einer lang anhaltenden Krankheit. Natürlich weinten die Frauen des Hauses, also die Mutter und deren Schwester und die Töchter, die nicht, die bei dem Sterbenden gewesen waren, laut auf und holten ihren Gatten, den Srivas Thakur, der den Toten auch sah. Irgendwann kam die Nachricht dann auch zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu hatte schon gesagt, heute kommt in diesem Hause keine ekstatische Stimmung auf. Es muss ein großes Unheil hier eingetreten sein. Als er so fragte, wurde er davon unterrichtet, ja, der Sohn des Gastgebers ist gerade verstorben. Chaitanya Mahaprabhu ging dann sehr schnell in das Zimmer des Verstorbenen, legte seine Hand auf die Brust und sagte, komm zurück bitte, komm zurück. Daraufhin, muss ich das mal vorstellen, ging die Seele des Verstorbenen, die schon auf einer Reise war zu ihrem nächsten Körper, sie hörte diesen Ruf des Herrn, kehrte um und kam noch einmal in den Körper zurück. Der Junge schlug die Augen auf, die Haut, die blass war, wurde von feinem Blut durchzogen und Chaitanya Mahaprabhu begrüßte ihn und sagte, Badhaiho, willkommen, sage mir und sage deinen Eltern, warum bist du so früh gestorben? Normalerweise stirbt der Vater vor dem Sohn, aber warum bist du vor deinem Vater gestorben und vor deiner Mutter? Daraufhin antwortete der gerade zurückgekehrte Sohn und sagte, Mahaprabhu, keiner stirbt zu früh. Ich bin unter dem Gesetz des Höchsten, und damit meinte er das Gesetz des Karmas, für gewisse Zeit in diese Familie hineingekommen und für eine genau festbestimmte Zeit habe ich mich in dieser Familie aufgehalten. Jetzt, nach den Gesetzen des Höchsten, nach deinen eigenen Gesetzen, ist meine Zeit gekommen. Und ich bitte dich, mir zu erlauben, jetzt gehen zu dürfen. Chaitanya Mahaprabhu schaute die Mutter an und schaute den Vater an, die total bewegt waren. Stellt euch das mal vor, ein lieber Mensch, der wirklich klinisch tot ist, kommt wieder zurück und sagt euch dann, trauert nicht um mich, ich bin nicht zu früh gegangen. Es war unvermeidbar, dass ich gehen sollte. Es war mein Karma, dass ich nicht verändern kann, dass ich gehen sollte. Das sitzt. Und dann sagt er, so long, see you again in einem anderen Leben. Das sitzt, das wird man lange noch ganz präsent haben bei sich, wenn sowas geschieht. So, Srivas Thakur und Malini, seine Frau, hatten den Sohn zugehört, atemlos ihm jedes Wort von den Lippen gehört. Und sie wurden, als sie ihn sprechen hörten, zufrieden in ihrem Herzen, weil sie mitten in diesem großen Leid der Eltern, die ihr Kind gehen sehen müssen, Trost gefunden hatten. Das musste so sein. Das war das Karma. Das war nicht zu verändern. Ich möchte euch in gleicher Weise inspirieren und ermutigen, dass ihr durch euer Leben hindurchgeht als Beobachter. Nicht immer reagiert und böse werdet oder zornig werdet oder vielleicht sogar verzweifelt werdet, wenn etwas eintritt, was ihr nicht in dieser Weise geplant habt. Versteht, das ist unvermeidlich. Das muss so kommen. Und das hat sogar einen Sinn. Ich möchte ganz kurz noch, bevor ich dann unterbreche und die Dias von Ahobilam zeige, also von Südindien, sagen, was wir von unserem Karma lernen können. Das Karma ist sehr oft eine Art Spiegel, die uns etwas zeigt, was wir eben ohne den Spiegel nicht so leicht sehen können. Wann benutzen wir einen Spiegel? Immer dann, wenn wir was wissen müssen, was wir eben nicht so finden können. Zum Beispiel guckt man ins Spiegel, wenn man an einem Zahn irgendwas verspürt und feststellen will, ob der Zahn unter Umständen ein Loch hat oder irgendwas anderes nicht stimmt. Oder wenn jemand, also bei den jungen Leuten ist es so, die kriegen in der Pubertät alle Akne, das habt ihr bestimmt auch bekommen. Und wenn man dann vorteilhaft aussehen möchte, dann muss man sich, bevor man ausgeht, den Pickel ausdrücken. Dann benutzt man auch einen Spiegel, um genau zu sehen, wo das blöde Ding dann gerade sitzt. Und dann tut man es wegnehmen. Ein Spiegel ist immer dann gut, besonders gut, wenn er uns etwas zeigt, was wir ohne die Hilfe des Spiegels wahrscheinlich nicht so leicht sehen können. So, wenn das Karma ist in gleicher Weise eine Art Spiegel. Es zeigt uns etwas, was wir ohne die Hilfe des Karmas vielleicht nicht sehen können. Wenn ihr also in eine Situation hineinkommt, mit der ihr unter Umständen nicht in dieser Weise gerechnet habt, sagt nicht, oh, die Leute sind schuld, die mich in diese Situation gebracht haben oder die Umstände, sondern stellt eine andere, reagiert anders. Stellt euch die Frage, was habe ich wohl für ein Verhalten gehabt, was diese Reaktion, die jetzt da ist, herbeigeführt hat. Und wenn ihr diese Frage stellt, dann wird das Karma nicht mehr etwas sein, vor dem ihr Angst habt, sondern kriegt ja auch gutes Karma, sehr gute Dinge, die man durchs Karma bekommt. Das Karma wird eine Art Guru für euch werden, der euch Dinge zeigt, wie ein Spiegel, die ihr ohne diese karmischen Dinge nicht gesehen habt. Es gibt besonders kann man das zum Beispiel feststellen bei bestimmten Krankheiten, die meistens etwas ausdrücken, was wir eben, was wir zu lernen haben. Nicht? Man kann, ich glaube, da sind einige von euch, haben da für sich schon drüber gelesen. Das sind ja Allgemeinverständnisse. Ein deutscher Denker, der mit uns sowas wie, ja, bekannt, befreundet ist, ja, auch befreundet ist, hat einmal ein Buch geschrieben, was in Deutschland zu einem Bestseller wurde, Krankheit als Weg, wo er also in sehr schlüssiger Art und Weise sich um dieses Thema gekümmert hat, dass eben Krankheit uns etwas aufzeigen könnte. Und wenn wir bereit sind, das zu lernen, dann wird auch meistens die Krankheit überflüssig und verschwindet nach einiger Zeit, ohne Medizin und so. Gut. Aber der Hauptpunkt, den ein Mensch, also ich möchte jetzt das Ganze beenden, es ist eine wichtige Grundvoraussetzung für jemanden, der aufhören möchte, sich zu verstricken in den Versuch, sein Glück und sein Leid zu manipulieren. Es ist also wichtig für den zu verstehen, dass alles, was kommt, kommen muss auf diese Art und Weise, weil es durch mein eigenes Tun, mein eigenes Karma so herbeigeführt worden ist. Der sagt dann nicht mehr, das ist gut oder das ist schlecht, sondern versucht herauszufinden, wo ist hier die Lektion, die ich lernen kann. Und ihr werdet sehen, so wie ihr einfach mal theoretisch anfangt, so zu schauen, werdet ihr schöne Erkenntnisse tun. Aber damit sollte das ist erst der Anfang des Spirituellen-Lebens. Die zweite Schlussfolgerung, also die erste ist, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist einfach Karma. Die zweite Schlussfolgerung ist, lass mich jetzt mit meiner Energie und mit meinen Tätigkeiten etwas tun. was außerhalb dieses Karma-Kreises, dieses Karma-Kreislaufes liegt. Lasst mich meine Zeit beschäftigen, mich in spirituellen Tätigkeiten zu beschäftigen. Ja? Lasst mich jetzt anfangen, ernsthaft zu werden über meinen eigenen Weg, in dem ich versuche, Krishna oder Gott näher zu kommen. Ihr wisst, ihr seid in einem Tempel, dem Radha Madan Mohan Tempel, und wir sind die Bewegung für Krishna Bewusstsein. Krishna Bewusstsein ist immer etwas sehr Persönliches. Krishna Bewusstsein ist letztendlich nicht darüber, was ein anderer tut oder uns antut oder was ein anderer nicht tut. Krishna Bewusstsein hängt immer damit zusammen, wie reagiere ich? Was tue ich mit meinem Leben? Wie beschäftige ich mich mit meiner Energie? Es gibt viele Menschen, die zu unserer Bewegung kommen, wie ich auch, und dachten, dass das also die ideale menschliche Bewegung ist, wo praktisch nur Heilige herumlaufen, also ausschließlich Heilige, und zwar Heilige auf einer ganz hohen Stufe. Und die dann irgendwann gemerkt haben, ja, hier sind Menschen wie du und ich gegenwärtig. Und diese Menschen gehen durch ihr Leben hindurch mit den Höhen und den Tiefen. Und in dieser Bewegung ist es leider, weil wir sehr naiv waren am Anfang, auch dazu gekommen, dass wir Menschen Unrecht getan haben. Ja, das muss man sagen. Wir haben auch Fehler gemacht, weil wir waren einfach nicht darauf vorbereitet. Wir dachten, well, jetzt sind wir alle im spirituellen Leben, wir sind schon im Paradies gelandet und alle hier sind Engel, nur kann man gerade nicht die Flügel sehen und die Heiligenscheine. Aber wir haben dann gemerkt, jeder von uns, einschließlich die eigene Person, haben ihre Schwächen mitgebracht und ihre Fehler und auch ihr Karma. Und weil wir dann nicht richtig ausgerüstet waren und uns nicht richtig bestimmte Dinge nicht richtig abgesetzt hatten und alles so nach den Paradiesregeln gemacht haben, aber nicht immer im Paradies hatten, sind Menschen benachteiligt worden. Ich selber habe das auch erlebt in meiner Person und habe es leider immer auch wieder gesehen bei anderen, was mir auch sehr leid tut. Ich war auch oft einfach zu naiv und habe auch Dinge sehr verkehrt gesehen. Doch heute, so nach vielen Jahren, ist in mir eine Überzeugung wach geworden, die mehr und mehr heranreift. Eine Überzeugung, dass es nicht gerecht ist, wenn ich mich bei anderen beklage über das, was sie mir in meinem Leben vielleicht angetan haben. Ich sehe mehr und mehr, das ist nicht immer einfach, aber das geht schon, dass die Dinge, die geschehen, entweder hier geschehen werden oder da geschehen werden, wären entweder in Indien oder in Deutschland, im Tempel oder außerhalb des Tempels. Denn wir alle müssen bestimmte Dinge lernen in diesem Leben. Und dazu gibt es das durchaus gerechte, gütige Gesetz des Karmas. Wir sollten jedoch nicht einfach nur auf dieser Ebene stehen bleiben, sondern sollten verstehen, die materielle Welt funktioniert nach Gesetzen. Ich bin aber ein Bürger der spirituellen Welt und möchte mich qualifizieren, dorthin zu kommen. Und eines der Qualifikationen, die ich erwerben kann in diesem menschlichen Leben, ist, dass ich aufhöre, mit den Fingern auf andere zu zeigen. Du, das. Sondern einfach verstehe, yes, das habe ich selber herbeigeführt durch mein Handeln. Und jetzt sehe ich den Spiegel. Es ist manchmal ein bisschen hart, in den eigenen Spiegel zu schauen. aber das ist gut. Noch ganz zum Schluss, wir haben eine, es gibt in der traditionellen indischen Yoga-Philosophie eine Übung, wo man in einen Spiegel schaut und dabei ein Mantra chantet oder in einen See schaut, also wo eine Spiegelfläche da ist. Und es ist sehr interessant. Ich möchte euch mal inspirieren, es gibt bestimmt einige von euch, die spirituelle Neigung haben und auch ein bisschen abenteuerlustig sind, etwas also erfahren möchten im spirituellen Leben. Ich möchte euch einmal inspirieren, einen Mantra zu chanten, das Mantra, was euch liegt, und dabei für ungefähr 20 Minuten in euer eigenes Spiegelbild zu schauen, und zwar in die Augen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Während ihr das tut, werdet ihr plötzlich durch die Kraft des Mantras, die euch sensibilisieren wird und euer materielles Denken ein bisschen durchbrechen wird, etwas sehen im Spiegel, was sehr, sehr interessant ist. Was ihr sehen werdet, werde ich euch hier nicht sagen, um euer Experiment nicht irgendwie zu beeinflussen. Macht es mal, ihr werdet etwas erleben, über das ihr viele Jahre nachdenken werdet. Ich sage nicht mehr, weil es ist gut, wenn man diese. Das ist eine alte Yoga-Technik. Ich habe sie mal gemacht, gerade vor ein paar Wochen, und ja, es war sehr aufschlussreich. Gut, es hängt mit dem Karma zusammen und vergangenen Leben und was man jetzt ist und wie das eine Auswirkung ist und so weiter. Aber ich will, wie gesagt, nicht mehr sagen. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr hier wart. Gaurav Shiromani, ich habe deine Hand auftauchen sehen. Wie ein Kormoran. Ja, was möchtest du fragen? Wir werden vielleicht diese eine Frage nehmen und dann möchte ich euch inspirieren. Wir werden eine ganz kleine Pause von deutschen 5 Minuten machen. Also das heißt, es wird nicht länger sein als 5 Minuten. Und dann möchte ich euch diese Dias zeigen von dem heiligen Ort Ahobilam. Das dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten und dann wollen wir euch das Sonntagsfest mal servieren. Yes, Gaurav Shiromani. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich bin dir sehr dankbar, dass du sie gestellt hast. Ich habe über eine individuelle Dimension des individuellen Umgangs mit dem Karma gesprochen. Gaurav Shiromani stellt eine Frage nach dem gesellschaftlichen, dem sozialen Umgang mit dem Karma. Können wir sagen, dass beispielsweise dass es das Karma war von all den Leuten, die durch Stalin oder Hitler gestorben sind. Und einfach, ist das unsere Aussage dazu? Ist das unsere einzige Aussage dazu? Es ist so, dass wenn du mit spirituellen Themen auf eine gesellschaftliche Ebene gehst, dann wirst du dich anders äußern. Du wirst sagen, hier ist ein Unrecht begangen worden, was verändert werden muss. Ich möchte euch aus den Heiligen Schriften ein Beispiel geben. Zu Beginn dieses Zeitalters kam ein als König verkleideter es war fast ein Monster, ein gewalttätiges Wesen und schlug auf eine Kuh ein und auf einen Stier. Den Stier brach er 3 Beine. Der damalige Kaiser Parikshit hörte davon und machte sich sofort auf, da das das erste Mal in seinem Königreich war, wo ein unschuldiges Wesen gefoltert worden war und geschlagen worden war, um den Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Und als Parikshit ankam am Tatort, fragte er, wer hat dem Stier die drei Beine gebrochen? Es war offensichtlich, dass es dieser als König verkleidete Unhold, will ich mal sagen, war. Aber um ein gerechtes Gericht zu haben, ermittelte er. Wer war der Täter? Plötzlich fing der Stier an zu sprechen. Das ist eine heilige Schrift, also alles ein bisschen anders als im Fernsehen. Der Stier sagte, manche sagen, es waren meine schlechten Planetenkonstellationen. Andere würden sagen, es war der Unhold, der mir die Knochen gebrochen hat. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, es war mein eigenes Karma, das dafür gesorgt hat, dass die drei Beine verrichtet sind. Meint ihr, dass Parikshit Maharaj jetzt sagte, die Ermittlung ist abgeschlossen, es war sein Karma und mit seiner Kutsche zurückgegangen ist? Nein, nein. Für ihn, er hat das auf einer anderen Ebene betrachtet. Nämlich, hier wurde ein Unrecht begangen, ein Unschuldiger wurde verletzt. Derjenige, der es getan hat, muss gestraft werden. Nicht? Und er hat sich nicht, er hat dann diese Strafe vollzogen. So, das ist sehr wichtig. Wir mögen, das, was ich gesagt habe, ist sehr machtvolles, spirituelles Wissen, was einem unglaublich helfen kann und unglaublich erheben kann in den zu den nächsten Entwicklungsschritten. Das ist eine Dimension davon, dass ich also selber bemüht bin, zu verstehen, dass die Dinge einzuordnen, die in meinem Leben geschehen und dadurch auch einen Gewinn habe. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass man ein Unrecht korrigiert und auch einenjenigen, der etwas Unrechtes tut, korrigiert oder versucht zu korrigieren. Mhm. Gut, 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 gut. Ja, Hare Krishna. Damit sind wir an ein einstweiliges Ende von dem philosophischen Teil gekommen. Es kommt bestimmt viel Philosophie, wenn ihr euch mit den Geweihten Krishnas unterhält. Bitte seid, geht nicht so schnell von unserem Projekt. Schaut euch alles an, lasst euch alles zeigen, entwickelt vielleicht persönliche Gespräche auch, wenn ihr hier seid. Kommt mit spirituellen Fragen hierher. Nutzt diesen Tempel, um spirituell weiterzukommen und um was Anständiges zu essen. Das kommt dann in 20 Minuten. Gut, wir machen jetzt 5 Minuten eine kleine Pause. Bitte seid, vielleicht wollt ihr in der Zeit für euch sorgen. Toiletten sind hier gerade außerhalb. Tempeltür raus und dann links und dann sieht man sie schon. 5 Minuten geht's kurz weiter. Hare Krishna.